Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Wenn man so eine tickende Zeitbombe in Anführungsstrichen hier bekommt, dann kann man nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, wird schon irgendwie gut gehen.
Ja, man schaut halt viel häufiger auf den Spielplatz, wenn die Kinder draußen spielen. Man ist halt vorsichtiger geworden.
Ich denke, dass er lebenslänglich haben muss, zweimal lebenslänglich.
Das ist eine Schweinerei. Dass der wieder rausgekommen ist, der hätte im tiefsten Knast rein müssen.
Rund 250 Menschen hatten vor dem Haus des mutmaßlichen Sextäters gegen dessen Freilassung demonstriert.
Möglicherweise empfinden viele Bürger, dass es eine Tendenz der Justiz noch gibt, hier etwas zu milde zu sein.
Also eine Kugel ist für ihn zu schade. Wenn ein Hund bösartig ist, der kriegt eine Kugel oder wird eingeschläfert. Und für ihn ist die Kugel aber noch zu schade.
Die Bürger haben Angst vor entlassenen Sexualstraftätern und machen sich selbst dann schon mal zum Mob. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Bundesrepublik Deutschland verurteilt. Deutschland muss Schadensersatz zahlen an einen wegen Gewalttaten Verurteilten, dessen Sicherungsverwahrung nachträglich auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Das widerspricht der Europäischen Menschenrechtscharta. Man kann Strafe nicht nachträglich verlängern oder verhängen. Und es handelt sich um eine Strafverlängerung, nicht um eine Präventionsmaßnahme, sagt der EGMR, der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof. Seitdem hat die Bundesrepublik Deutschland ein Problem. Es gibt nämlich noch rund 70 weitere Fälle, die wie der vor dem Menschenrechtsgerichtshof verhandelte, jetzt freikommen müssen. Auch die haben nachträglich die Sicherungsverwahrung auf die abgesessene Strafe draufgesetzt bekommen und auch die müssen nun entlassen werden. Seit das bekannt ist und die ersten auch wirklich auf freiem Fuß sind, hat eine mediale Treibjagd begonnen in Deutschland. Fotografen belagern die Freigelassenen, Polizisten folgen ihnen auf Schritt und Tritt, Bürger sind in Aufregung und erwarten den Rückfall. Die Bild-Zeitung prangert Richter an, die ehemalige Straftäter entlassen. Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Heute bat die Bundesjustizministerin die Vertreter der Länder nach Berlin, um die aktuelle Lage zu besprechen. Wie soll umgegangen werden mit denen, die entlassen werden müssen, aus der vom EGMR für unrechtmäßig erklärten nachträglichen Sicherungsverwahrung? Bund und Länder schauen auf Hessen, wo seit 10 Jahren ein Sicherheitsmanagement ausprobiert wird, das sich um entlassene Straftäter kümmert, die für rückfallgefährdet gehalten werden, die berühmt gewordene elektronische Fußfessel eingeschlossen. Was sagt also der hessische Justizminister zur aktuellen Debatte?
Wer die Strafe für eine Tat verbüßt hat und in die Freiheit entlassen wird, darf nicht weiter behandelt werden wie ein Straftäter. Er ist ein freier Bürger, dessen Freiheitsrechte nicht erneut beschnitten werden dürfen, auch wenn er als rückfallgefährdet gilt. Davon, so Hessens Justizminister Jörg-Uwe Hahn, muss der Gesetzgeber ausgehen, wenn es darum geht, die Frage der Sicherungsverwahrung neu zu regeln. Er habe volles Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung, die vor möglichen Gewalttätern geschützt werden wolle, so Hahn.
Auf der anderen Seite sind wir ein Rechtsstaat und wir haben als Politik zu beachten, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nicht irgendein anonymes europäisches Gericht, sondern unser eigenes höchstes Gericht gesagt hat, dass die Sicherungsverwahrung, die man nachträglich, also nach der Tat und nach dem Urteil, noch anordnet, dass die unter ganz, ganz besonders engen Voraussetzungen ausgesprochen werden darf.
Für nachträgliche Sicherungsverwahrung gäbe es also kaum Spielraum, meint Hahn. Daher verteidigt er seine FDP-Parteifreundin, die Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, gegen Kritik, vor allem aus der CSU. Die bayerischen Minister sollten doch bitte schön konkrete Vorschläge machen, wie man nachträgliche Sicherungsverwahrung verfassungskonform regeln könne. Dann sei auch er gerne bereit, in der FDP dafür zu werben. Jörg-Uwe Hahn.
Meine Hoffnung tendiert gen Null. Ich habe das Gefühl, dass die CSU-Innen- und Justizminister nur öffentlich auf die Pauke hauen. Jetzt wissen wir ja auch ein bisschen mehr noch, warum, nachdem die Umfragen bekannt geworden sind, die CSU in einer sehr schlechten Situation sehen.
Als Alternative zur Sicherungsverwahrung in der bisherigen Form kann sich Hahn durchaus eine leichtere Form von Arrest vorstellen. Ausdrücklich begrüßt er daher den Vorschlag von Bundesinnenminister de Maizière, geschlossene Heime einzurichten, die keinen Gefängnischarakter haben. Schließlich, so Hahn, habe der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil gegen die Bundesrepublik festgestellt:
In Deutschland organisiert ihr Sicherungsverwahrung als Strafe, weil ihr das in einer Justizvollzugsanstalt macht. Das ist zwar falsch,
Aber man kann es ja auch voneinander trennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hessen gemeinsam mit Baden-Württemberg, mit Niedersachsen eine entsprechende Einrichtung, eine geschlossene Einrichtung für die Sicherungsverwahrung macht.
Gute Erfahrungen habe Hessen mit dem Konzept des Sicherheitsmanagements gemacht. Rückfallgefährdete Straftäter werden dabei in ein engmaschiges Netz aus Betreuung und Überwachung eingebunden. Jedem Fall wird ein besonders ausgebildeter Bewährungshelfer zugeordnet, Jörg-Uwe Hahn.
Dieses engmaschige Netz, was wir dort erreicht haben, mit Arbeitsverwaltung, mit den Sozialverwaltungen vor Ort und, hat bisher dazu geführt, dass die ungefähr jetzt 650 Personen ein geordnetes Leben führen können, nicht straffällig auffällig geworden sind, bis auf zwei Fälle.
Einer davon wird gerade in Kassel vor Gericht verhandelt. Der Beschuldigte soll bald nach der Haftentlassung eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Die elektronische Fußfessel, deren Einsatz anstelle der Sicherungsverwahrung immer wieder gefordert wird, hätte diese Tat jedoch nicht verhindern können, meint Jörg-Uwe Hahn.
Der Vorwurf ist, dass in einer Wohnung eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Das hätte die elektronische Fußfessel gemerkt, aber sie wäre zufrieden gewesen, weil der Mann sollte ja gerade in seiner Wohnung sein.
Daher, so Hessens Justizminister, könne die elektronische Fußfessel nur eingeschränkt als Alternative zur Sicherungsverwahrung eingesetzt werden.
Christoph Schäffer war mit dem hessischen Justizminister unterwegs. Christopher Blass für uns in Berlin als Beobachter des aktuellen Geschehens. Guten Tag.
Guten Abend.
Wir haben das heute gerade schon in den Nachrichten gehört. Das bestand aus einem Treffen von Abgesandten der Justizministerien, der Länder beim Bundesjustizministerium. Zwei Themen auf der Tagesordnung, eigentlich jedenfalls. Erstens, wie umgehen mit der aktuellen Lage der Freilassung bisher Sicherungsverwahrter? Zweitens, wie reformieren die ganz offensichtlich reformbedürftige deutsche Regelung der Sicherungsverwahrung? Das Erste, versuchen das mal auseinanderzuhalten. Das Erste war das, was wohl hauptsächlich besprochen worden ist, entnahm ich zumindest eben Ihren Beitrag in den Nachrichten. Das derzeitige Problem, Deutschland muss Menschen freilassen, die unrechtmäßig nachträgliche Sicherungsverwahrung aufgebrummt bekommen haben. Was sagen Bund und Länder dazu?
Ja, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss eben Möglichkeiten suchen und schaffen, dass einerseits diese Menschen quasi in Freiheit leben können, denn sie sind de jure frei, und auf der anderen Seite eben darauf achten, dass sie sozusagen nicht wieder auch ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich insbesondere die Länder, aber auch beispielsweise die Kommunen. Und in dieser Runde der Staatssekretäre heute hat man zunächst einmal nur feststellen können, diese Leute werden entlassen, möglicherweise bis zu 80. Wir können als Länder zum einen dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig schnell informieren, wenn zum Beispiel jemand entlassen wird und möglicherweise in ein anderes Bundesland wechseln wird. Auf der anderen Seite will man auch sehen, dass sich nirgendwo in bestimmten Städten oder auch Großstädten gerade besondere Konzentrationen von Entlassenen ergeben, sondern man möchte das Ganze schon bundesweit möglichst streuen. Das sind, sagen wir mal, so ganz einfache praktische Überlegungen, die man hier im Kreise der Staatssekretäre angestellt hat. Es bleibt das Grundproblem, wie kann man zumindest die Sicherheit optimieren im Falle solcher Leute, denen man zumindest zum Teil unterstellt, dass sie auch noch gefährlich sein könnten. Wir haben eben schon im Beitrag gehört, die Fußfessel ist natürlich eine Möglichkeit, auch wenn sie keine 100%ige Sicherheit bietet. Unterm Strich muss man sagen, Bund und Länder verschieben sich auch gegenseitig ein bisschen die Verantwortung zu. Die Länder haben gesagt, okay, wir sind zum Beispiel für die Bewachung zuständig, das ist teuer. Die Kommunen sind für die soziale Betreuung zuständig, das ist auch teuer. Jetzt soll auch der Bund noch seinen Beitrag leisten, um möglicherweise auch Gesetze so zu reformieren, dass wir zusätzliche Handhabe haben.
Aber das ist schon klar, dass man mit der Fußfessel nur weiß, wo der Entlassene ist, nicht was er macht.
In der Tat, man kann die Fußfessel, wenn man so will, ausbauen. In Hessen ist das ja ein sehr niedrigschwelliges Instrument. Man kann sie sozusagen mit einer dauerhaften GPS-Ortung beispielsweise versehen. Man kann das Ganze durch bundesgesetzliche Regelung so organisieren, dass gewissermaßen die Länder auf dieses Mittel zurückgreifen können, was sie ja heute noch nicht können. Und zwar auch, wenn der Entlassene nicht einwilligt, also gegen seinen Willen, kann man das machen. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Instrumentenkasten und man muss auf der anderen Seite, da war man sich hier auch einig, immer wieder darauf hinweisen, die Leute, die entlassen sind, die frei sind, muss man, wenn man so will, auch fördern. Man muss ihnen Arbeit geben, Ausbildung und dafür sorgen, dass sie nicht rückfällig werden.
Und Ad 2, das zweite Thema, die Reform der Sicherungsverwahrung. Welche Vorschläge sind da im Spiel?
Naja gut, die Staatssekretäre selbst haben sich kaum damit beschäftigt. Das ist ja, sagen wir mal, die eigentliche große politische Debatte, die Berlin im Moment ziemlich hin und her schüttelt im Sommerloch. Da geht es letztlich um zwei wenn man so will, grundsätzliche Glaubensbekenntnisse. Zum einen das Liberale, zum Beispiel von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die sagt, wir dürfen keine nachträgliche Sicherungsverwahrung mehr anordnen. Das verbietet die Europäische Menschenrechtskonvention. Sie sagt ja, wir sollten die Gesetze so gestalten, dass in jedem Urteil, bereits im Urteil, jeder Richter die Möglichkeit hat, erstens Sicherungsverwahrung für die Zeit nach der Haft schon anzuordnen oder zumindest unter Vorbehalt in Aussicht zu stellen. Das ist ihre Position. Sie sagt, anders kriegen wir das auch vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg nicht geregelt. Und dann gibt es natürlich jene, vor allem im Unionslager, die sagen, ja, das reicht nicht. Wir müssen auch gewappnet sein, wenn es zum Beispiel im Laufe der Haft noch Probleme mit jemandem geben sollte. Dann müssen wir in der Lage sein, nachträglich das Ganze anzuordnen. Es hat heute hier im Kreis der Staatssekretäre eine hohe juristische Debatte, wenn man so will, gegeben. Unter dem Strich muss man wohl das Fazit ziehen, nachträgliche Sicherungsverwahrung wird man nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen wirklich juristisch wasserdicht noch verhängen können. Und deswegen sehen sich zumindest die Leute, die die FDP-Position unterstützen, heute auch durch die Diskussion hier bestärkt und geben dieser Forderung zum Beispiel nach einer Sicherungsunterbringung, wie das...
Das wollte ich gerade ansprechen.
Ja, nicht? Eigentlich auch wenig Chancen, weil sie sagen, der Kreis jener, für die das in Frage kommen könnte, insbesondere auch bei den Altfällen, über die wir diskutieren, ist verschwindend gering.
Das wäre dann so kein normaler, in Anführungsstrichen, Knast, sondern eine Therapieeinrichtung, eine geschlossene Therapieeinrichtung? Oder wie kann man sich das vorstellen, was de Maizière da will?
Das gibt unterschiedliche Modelle, aber tatsächlich orientiert man sich da an geschlossenen, beispielsweise psychiatrischen Anstalten. Das könnte man so sein. Straßburg, also der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, hat ja auch immer gesagt, das darf nicht nach Haft aussehen. Das muss wirklich sozusagen eine Sondereinrichtung sein. Und wie man das umsetzt, darüber muss man diskutieren. Wie gesagt, heute war so der Tenor hier, dass der Kreis derer, auf die das zukommen könnte, ohnehin ziemlich gering ist. Das Ganze ist also schwer, insbesondere verfassungsrechtlich, einigermaßen wasserdicht zu machen.
Christopher Blass, vielen Dank nach Berlin. Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Wir erzählen jetzt eine Geschichte, die einige Ähnlichkeit hat mit dem Umgang mit den derzeit aus der unrechtmäßigen Sicherungsverwahrung Entlassenen. Die Geschichte hat Nathaniel Hawthorne aufgeschrieben. Sie spielt im Neuengland des 17. Jahrhunderts und sie heißt Der scharlachrote Buchstabe.
Gevatterinnen, sagte eine 50erin mit harten Zügen, ich will euch mal meine Meinung sagen. Es wäre sehr zum allgemeinen Frommen, wenn wir Frauen reiferen Alters, Mitglieder unserer Kirchengemeinde und von gutem Rufe, solche Übeltäterinnen wie diese Hester Prynne abzuurteilen hätten. Was meint ihr, Nachbarinnen? Wenn die liederliche Person sich vor uns Fünfen, die wir hier zusammenstehen, zu verantworten hätte, würde sie dann wohl mit solch einem Urteilsspruch davonkommen, wie ihn der ehrenwerte Magistrat gefällt hat? Wahrlich, ich glaube nicht. Die Richter sind gottesfürchtige Herren, aber übermäßig mitleidvoll, das ist schon wahr, sagte eine herbstlich reife Matrone. Zum allerwenigsten sollten sie Hester Prynne mit einem glühenden Eisen auf der Stirn gebrandmarkt haben. Dann würde Madame Hester wohl zusammengezuckt sein, sollte ich meinen. Aber sie, das nichtsnutzige Frauenzimmer, sie wird sich wenig daraus machen, was man ihr auf das Leibchen ihres Gewandes steckt. Nun seht ihr, sie kann es womöglich mit einer Brosche oder ähnlichem heidnischem Schmuck verdecken und so keck über die Straße gehen wie je. Was reden wir da von Zeichen und Brandmalen? Ob auf dem Leibchen ihres Gewandes oder auf der Haut ihrer Stirn, rief eine andere Frau, die erbarmungsloseste dieser Richterinnen nach eigenem Ermessen. Dieses Weib hat Schande über uns alle gebracht und müsste sterben. Gibt es kein Gesetz dafür?
Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Stefan König, Strafverteidiger in Berlin und Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltsvereins. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie hatten an dem Tag, an dem der Europäische Menschenrechtsgerichtshof letztes Jahr zum ersten Mal darüber urteilte, einen Menschen zu verteidigen, dem genau das drohte, was vom Straßburger Gericht beurteilt wurde, nämlich verlängerte oder bei Ihrem Mandanten nachgeschobene Sicherungsverwahrung. Der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg hat gesagt, es handelt sich hier um eine Strafe. Unsere Gerichte haben bislang immer gesagt, es handelt sich um Prävention zum Schutz der Öffentlichkeit. Wie ging Ihr Fall damals im letzten Jahr aus?
Mein Fall ging so aus, dass die von der Staatsanwaltschaft beantragte Anordnung nachträglicher Sicherungsverwahrung von dem Gericht abgelehnt wurde, allerdings aus anderen Gründen als die, die zu dem Urteil des Gerichtshofs in Straßburg geführt haben. Und es war insofern auch ein etwas besonders gelagerter Fall, als es in meinem eben um die Sicherungsverwahrung bei einem ursprünglich nach Jugendstrafrecht verurteilten Mann gegangen ist. Das ist eine der zahlreichen Erweiterungen dieses Instituts der Sicherungsverwahrung, die es in den letzten Jahren in Deutschland gegeben hatte.
Und es ist auch nicht wegen des Straßburger Urteils damals bei Ihnen abgelehnt worden?
Das hatte andere Gründe, ja.
Das grundsätzliche Problem ist, dass wir erstens eine Freiheitsstrafe haben, zweitens eine anschließende Sicherungsverwahrung und drittens dann eine nachgeschobene Sicherungsverwahrung, da noch draufgesattelte Sicherungsverwahrung noch hinterherkommt. Wir haben also nicht mehr ein Urteil in einer Strafsache. Ist das auch das Problem für Sie als Strafverteidiger?
Das ist sicherlich ein großes Problem. Ich meine, Sicherungsverwahrung ist natürlich immer ein Problem, auch für den Verteidiger und in erster Linie natürlich für den davon Betroffenen, weil sie ja unabhängig von der Strafe, die er für eine begangene Straftat verbüßt und auch bevor er das tut, angeordnet wird, nur in Anführungszeichen, weil man davon ausgeht, er ist so gefährlich, dass er möglicherweise weitere Taten begehen wird und dann sitzt er in Haft mit einer völlig ungewissen Zukunft, weil er gar nicht weiß, wann er aus dieser Sicherungsverwahrung wieder rauskommt, anders als bei der Strafe, wo er weiß, wenn er zu 7 Jahren verurteilt ist, spätestens nach 7 Jahren muss man ihn wieder freilassen.
Wenn Sie sich die Geschichte der Sicherungsverwahrung, Sie haben das eben schon angedeutet, anschauen, wie sehen Sie das als Strafverteidiger, als eine ständig zunehmende Drohung mit Verlängerung der Strafe? Denn da ist, Sie haben es ja eben schon gesagt, immer noch was draufgesattelt worden.
Ja, also in den letzten Jahren, wobei natürlich das Urteil aus Straßburg jetzt eine deutliche Zäsur gebracht hat, hat es eine kontinuierliche und vom Gesetzgeber auch, muss man leider sagen, immer lediglich anlassbezogene Erweiterung dieses Instituts der Sicherungsverwahrung gegeben. Man kann vielleicht sagen, dass bis Mitte der 90er Jahre die Sicherungsverwahrung eigentlich kontinuierlich in Deutschland an Bedeutung verloren hat. Wir hatten Mitte der 90er Jahre in Deutschland etwa 170 in Sicherungsverwahrung untergebrachte Menschen. Heute sind es über 500. Und ab 1998 wurde dann schrittweise erst die Höchstdauer von 10 Jahren nach oben offen verlängert. Es wurden in verschiedener Hinsicht die Anordnungsvoraussetzungen erweitert. Dann kam die sogenannte vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Das bedeutet, ein Gericht sagt im Urteil, wir sind zwar nicht ganz sicher, ob der so gefährlich ist, dass wir ihn in der Sicherungsverwahrung am Ende behalten müssen, aber wir behalten uns das vor. Und dann kam danach die sogenannte nachträgliche Sicherungsverwahrung, die auch dann, wenn im Urteil davon überhaupt keine Rede war von dieser Gefährlichkeit, die zur Sicherungsverwahrung führen müsste, erst nach Ende des Strafvollzuges, wenn man dann zum Ergebnis kam, dass neue Erkenntnisse gewonnen wurden, die die Annahme der Gefährlichkeit rechtfertigen, eben auch noch eine Sicherungsverwahrung anordnen kann. Also diese 3 wesentlichen Schritte hat es gegeben und dann kamen eben auch noch die nach Jugendstrafrecht Verurteilten hinzu und so ging das sukzessive immer weiter. Der Anwendungsbereich wurde immer größer und die Zahl der betroffenen Menschen wurde immer höher.
Sehen Sie das als eine ständig zunehmende Drohung mit Verlängerung der letztlich dann Strafe oder als eine tatsächliche Suche nach einem Weg zum Schutz der Gesellschaft vor potenziell gefährlichen Tätern?
Gut, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus, ne? Also ich will jetzt dem Gesetzgeber nicht jede Lauterkeit absprechen bei seinen Erweiterungen, die dieses Institut erfahren hat. Aber natürlich ist es für die in Haft sitzenden Menschen eine ständige Bedrohung. Diejenigen, über denen dieses Damoklesschwert schwebt, auch wenn es nur in wenigen Fällen letztlich herunterfällt, die gehen sicherlich in die Tausende. Und das hat natürlich auch auf die Bereitschaft von Menschen, sich Therapien zu öffnen, möglicherweise kontraproduktive Wirkungen, weil sie ja befürchten müssen, wenn sie da ein offenes Wort sprechen, dann kommt irgendjemand und schlussfolgert daraus, ja, der ist ja gefährlich.
In der Zeit, in der diese Nachbesserungen oder je nach Sichtweise Nachverschlimmerungen der Rechtslage geschehen sind, von denen Sie eben erzählt haben, ist da eigentlich die Zahl der Straftaten wesentlich gestiegen?
Ja, das ist ja dieses eigenartige Paradox, was man beobachten kann. Eigentlich haben wir in Deutschland seit Jahren eine rückläufige Entwicklung der Kriminalitätszahlen, soweit die statistisch erfassbar sind. Aber das sind natürlich schon Zahlen, die haben Relevanz. Also wir leben eigentlich in einem relativ sicheren Land, dessen Sicherheit auch eher zunimmt als abnimmt. Trotzdem wird die öffentliche Nervosität eben natürlich auch geschürt, wenn schreckliche Verbrechen geschehen, die es ja immer gegeben hat und leider Gottes auch immer noch gibt und die man auch mit der Sicherungsverwahrung nicht verhindern kann, wenn die eben dann aus solchen Anlässen wieder auflodert, diese Angst der Menschen um ihre Sicherheit, dann wird der Druck auf den Gesetzgeber groß. Und ich meine, er müsste eigentlich dann darauf dadurch reagieren, dass er dieser Angst entgegentritt unter Verweis auf die reale Sicherheitslage. Aber leider ist in den letzten Jahren häufig das Gegenteil der Fall gewesen. Man hat diese Angst dann auch noch aus gewissen politischen Interessen heraus weitergeschürt und hat eben diese ständigen Erweiterungen dieses Rechtsinstituts vorgenommen, die die Menschen ja auch nur in einer scheinbaren Sicherheit wiegen kann, weil die Frage, ob jemand wirklich gefährlich ist oder nicht, die ist ganz schwer zu beantworten. Und die Untersuchungen, die man angestellt hat, wie valide diese Prognosen sind, zum Beispiel in Fällen, wo Menschen aus der Haft entlassen werden mussten, weil aus rechtlichen Gründen die Sicherungsverwahrung nicht angeordnet werden konnte, hat man dann mal nachher geguckt, ja, was ist denn aus denen geworden und festgestellt, von diesen für hochgefährlich gehaltenen Leuten sind überhaupt nur 10% wieder wirklich einschlägig, schwerwiegend rückfällig geworden.
Stefan König, Strafverteidiger in Berlin und Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltsvereins. Vielen Dank. Die Diskussion um die Sicherungsverwahrung, um unseren Umgang mit den Straftätern, die womöglich rückfällig werden könnten, diese Diskussion ist keineswegs neu. Das Instrument geht zurück auf die Nationalsozialisten. Kanzler Schröder war es, der zu Sexualstraftätern sagte, was an manchem Stammtisch, meine ich, wohl auch gesagt wird, wegstecken für immer. Sein Wort ist danach sozusagen Gesetz geworden, immer begleitet mit der entsprechenden Öffentlichkeit. Was derzeit passiert, dass die Bürger fordern, die gerade Freigelassenen wieder wegzustecken, das ist auch nicht neu. Das gab es schon vor dem Urteil aus Straßburg. Hier ein Fall aus dem letzten Jahr, bei dem die Bürger forderten, das Gericht möge nachträgliche Sicherungsverwahrung verhängen. Thomas Wenkert.
Die Menschen in Randerath schauen mit bangem Blick nach München. In den nächsten Tagen will das dortige Oberlandesgericht entscheiden, ob Karl D. so lange in Haft muss, bis der Bundesgerichtshof über die nachträgliche Sicherungsverwahrung entschieden hat. Die fordert die Staatsanwaltschaft für den 57-Jährigen, der insgesamt 3 Mädchen vergewaltigt hat und dafür knapp 20 Jahre im Gefängnis saß. Derzeit wohnt Karl D. bei seinem Bruder Helmut. Jeden Abend wird vor dem Haus demonstriert, Kinderschänder raus und Sicherungsverwahrung für Karl D. steht auf einigen Plakaten. Väter und Mütter haben Angst um ihre Kinder.
Wir stehen für unsere Kinder da, damit unsere Kinder hier in Randerath wieder in Freiheit leben können.
Vom Gesetzgeber verlange ich, dass solche Leute in Sicherungsverwahrung kommen und für immer und ewig weggesperrt werden.
Also meine Tochter, die darf nicht mehr so raus, wie sie sonst raus durfte mit Freundinnen. Und langsam fühle ich mich eigentlich nur noch wütend, weil es tut sich nichts.
Karl D., sein Bruder Helmut und dessen Familie, eine Frau und ein 10-jähriger Sohn, können die Demonstranten durch ein Fenster beobachten. Die vergangenen Wochen sind an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Eigentlich wollte Helmut D. seinem Bruder nur helfen, wieder ein normales Leben aufzubauen. Aber daran ist nicht mehr zu denken.
Ich wollte hier in Ruhe leben mit meiner Familie, mit meinem Bruder. Ich wollte ihm Standfuß hier geben, dass er sich wieder regularisieren kann.
Der Druck sei ungemein groß, erzählt er. Keiner im Ort wolle mehr etwas mit der Familie zu tun haben. Seinen Job habe er auch verloren. Immer wieder werde die Familie von der Polizei kontrolliert. Und mit dem Jugendamt gäbe es einen juristischen Streit, ob sein 10-jähriger Sohn mit dem vorbestraften Onkel in einem Haus wohnen dürfe. Die Schuld an allem gibt er dem Heinsberger Landrat Stefan Pusch, zugleich Chef der Kreispolizeibehörde. Pusch hatte den Vornamen, den Wohnort und Auszüge aus dem Strafregister von Karl D. veröffentlicht. Helmut D. fordert jetzt Schadensersatz.
Er soll mich 1,2 Millionen geben. Ich verkaufe das ganze Ding und ziehe hier weg mit meiner Frau und mit meinem Sohn, mit meiner Familie. Weil er hat uns das Leben hier versaut. Klar und deutlich.
Landrat Stefan Pusch will diese Forderung nicht kommentieren. Er würde immer wieder so handeln. Für ihn geht es auch darum, die Bevölkerung zu schützen.
Wenn man so eine tickende Zeitbombe in Anführungsstrichen hier bekommt, dann kann man nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, wird schon irgendwie gut gehen. Dann bewege ich mich lieber rechtlich auf dünnes Eis, als nachher vielleicht betroffenen Eltern in die Augen gucken zu müssen, die dann vielleicht von so einem erneuten Rückfall dieses Täters betroffen sind.
Pusch hofft jetzt, wie viele Menschen im Kreis Heinsberg, dass die Münchner Richter schnell entscheiden werden und die vorübergehende Inhaftierung von Karl D. anordnen. Dann könnte wieder Ruhe in Randerath einkehren.
Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Nathaniel Hawthorns Erzählung Der scharlachrote Buchstabe. Es ist die Geschichte der Hessa Prine, die ein Kind bekam und nicht sagen wollte, von wem, da ihr Ehemann doch schon lange verschollen war. Sie muss an den Pranger und dann ein rotes A auf der Brust tragen, das sie als Ehebrecherin brandmarkt.
Hester Prynne kam zu einer Art Gerüst am westlichen Ende des Marktplatzes. Es war die Plattform des Prangers. Und darauf erhob sich jenes Strafgerüst, das so eingerichtet ist, dass es den menschlichen Kopf mit festem Griff umspannt und so den Blicken der Menge preisgibt. Der Inbegriff der Schande war in dieser Einrichtung aus Holz und Eisen verkörpert und kundgetan. Wohl wissend, was sie zu tun hatte, stieg sie eine Anzahl hölzerner Stufen empor und war etwa in Schulterhöhe über der Straße der sie umgebenden Menge zur Schau gestellt. Die Szene hatte auch etwas Furchterweckendes, wie es dem Schauspiel von Schuld und Schande eines Mitmenschen stets innewohnen muss, solange die menschliche Gesellschaft noch nicht so verderbt ist, darüber zu lächeln, statt zu schaudern. Die Zeugen von Hester Prynnes Schmach waren in dieser Hinsicht noch unverdorben. Sie waren hartherzig genug, ihrem Tode, hätte das Urteil so gelautet, ohne Murren über seine Strenge zuzuschauen. Sie hatten jedoch nicht die Herzlosigkeit einer anderen Gesellschaftsordnung, die über eine Schaustellung dieser Art sich nur lustig machen würde. Die unglückliche Schuldige hielt sich so gut, wie sie es als Frau vermochte, unter dem starren Bann tausend unerbittlicher Augen, die sie alle auf sich und ihren Busen gerichtet sah. Es war schier unerträglich. Unter der bleiernen Strafe, die sie zu erdulden hatte, war es ihr zuweilen, als müsste sie aus Leibeskräften hinausschreien und sich vom Gerüst zu Boden stürzen oder augenblicklich wahnsinnig werden.
Jörg Kinzig, Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht in Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben zur Sicherungsverwahrung geforscht und veröffentlicht. Sie haben auch verfolgt, was aus Menschen wird, die aus dieser Sicherungsverwahrung entlassen wurden. Früher hatte die Sicherungsverwahrung eine Begrenzung auf 10 Jahre. Danach wurde er entlassen. Was wurde dann aus den Entlassenen? Sie haben die Fälle ja untersucht.
Ja, ich habe 22 Straftäter untersucht, die vor oder um das Jahr 1998 trotz schlechter Prognose entlassen werden mussten. Und von diesen 22 Straftätern, die man ja ähnlich wie die jetzt zu Entlassenden als hochgefährlich angesehen hat, wurden überraschenderweise nur 2 schwer rückfällig.
Die hatten alle eine schlechte Prognose. Man würde die alle eigentlich drin gelassen haben, wenn man gekonnt hätte.
Genau. Hätte es damals nicht die 10-Jahres-Regelung gegeben, die man dann rückwirkend abgeschafft hat, dann wären diese Personen, also auch die 20, die nicht mehr schwer rückfällig geworden wären, weiter in Haft gehalten worden.
Es käme jetzt eigentlich darauf an, die herauszufinden, die wirklich rückfällig werden, also die 10%, die 2, die es da bei Ihnen oder bei den von Ihnen Gesuchten wirklich gewesen sind. Aber dazu haben wir offenbar keine Handhabe oder wird da zu wenig gemacht?
Ja, die Methoden der Kriminalprognose, auch gerade von Psychiatern, haben sich schon, denke ich, in den letzten Jahren verbessert. Man versucht auch damit, die Methoden zu verfeinern. Aber man muss sich eben klar machen, was man mit der Sicherungsverwahrung verhindern will. Man will ja schwere Straftaten verhindern. Und schwere Straftaten, deswegen denke ich, können wir auch noch auf die Straße gehen, sind ja Gott sei Dank nur sehr seltene Ereignisse. Und schon aus methodischen Gründen ist es eben besonders schwierig, diese sehr seltenen Ereignisse präzise vorherzusagen. Und das führt zu einer Überschätzung der Gefährlichkeit.
Vorhin hat uns der Strafverteidiger Stefan König geschildert, wie in den letzten Jahren trotz rückläufiger Kriminalität, denn das ist ja auch ein Fakt, immer mehr an Sicherungsverwahrung draufgesattelt worden ist. Woran liegt das? Ist das eine gesellschaftliche Stimmung?
Ja, mit Sicherheit. Ich denke, da ist ein veränderter Trend zu beobachten, der Ende der 90er Jahre eingesetzt hat, den man auch in anderen Bundesländern und auch anderen ausländischen Rechtsordnungen beobachten kann, mit einem Setzen auf mehr Sicherheit. Das ehemalige Kanzlerwort des Wegschließens für immer ist ja ein Ausdruck eines solchen Trends und der ungebrochen anhält und auch noch befeuert wird von zahlreichen Boulevardmedien.
Also eine Stimmung und Gesetze werden nicht von Richtern und Anwälten gemacht, sondern von Politikern und die werden von Bürgern gewählt. Das heißt, das geht so weiter. Jetzt hat der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gesagt, was ihr da macht, ist unzulässig, weil ihr eine Strafe verlängert. Das hat mit Prävention nichts zu tun, so wurde das ja bei uns begründet. Jetzt geht es darum, wie man umzugehen hat mit den Freigelassenen. Wie könnte man mit ihnen umgehen?
Die Freigelassenen. Freigelassenen. Das kommt in der öffentlichen Diskussion auch zu kurz. Die unterstehen einer anderen Maßregel, die man Führungsaufsicht nennt. Also sie sind nicht ganz ohne Hilfen. Und diese Führungsaufsicht hat zwei Komponenten. Einerseits eine betreuende Komponente, die sehr wichtig ist. Zentrale Frage, wo können sie untergebracht werden? Und zweifellos auch eine überwachende Komponente. Man kann also dem Freizulassenden verschiedene Auflagen machen. Eine Auflage könnte eine Fußfessel sein, über die ja derzeit diskutiert wird.
Und dass jetzt immer zwei Polizisten, wie man das sehen konnte, aus Hamburg einem Entlassenen hinterherlaufen, das ist Ihrer Ansicht nach nicht übertrieben oder nur für die Medien?
Also wenn man sich die statistischen Daten anschaut, dann neigt meines Erachtens die Öffentlichkeit doch zu einer etwas hysterischen Sichtweise der Dinge. Man muss natürlich das Bedrohungspotenzial ernst nehmen. Eine andere Frage ist, ob es überhaupt zulässig ist, dass man die stationäre Sicherungsverwahrung, die ja menschenrechtswidrig ist, durch eine dichte Bewachung durch Polizisten, also sozusagen durch eine ambulante Sicherungsverwahrung ersetzen kann.
Also das heißt, er ist ja eigentlich dann immer noch in seinen Freiheitsrechten beschränkt. Er ist nicht ein freier Mensch. Das hat mit dem, was Sie eben gesagt haben, Maßregeln der Führungsaufsicht nichts zu tun. Das ist darüber hinaus.
Diese rund um die Uhr-Überwachung ist eine neue Erscheinung. Eine neue Erscheinung, die jetzt aufgetreten ist gerade in den letzten Fällen. Und es ist in der Rechtsprechung, der deutschen Rechtsprechung, noch nicht geklärt, ob und inwieweit eine solche rund um die Uhrüberwachung zulässig ist.
Weil sie vielleicht auch die Menschenrechte berührt?
Ja, weil sie natürlich doch einen erheblichen Eingriff in die Menschenrechte bedeutet. Stellen Sie sich vor, also der Mensch ist tagtäglich in Begleitung, er kann nichts alleine machen. Im Fall Karl D. ist ja auch noch der Bruder tangiert, bei dem er eingezogen ist. Das sind schon ganz erhebliche Eingriffe, zweifellos.
Mhm. Gut, da ist die Öffentlichkeit daran beteiligt, ist die Presse daran beteiligt, allen voran die Bild-Zeitung, die es inzwischen auch auf die Richter abgesehen hat. Kann man da Beschränkungen verordnen?
Also was mir vor allem missfällt, ist, dass aus welchen Gründen auch immer die Aufenthaltsorte der zu entlassenen Straftäter ganz schnell bekannt werden. Und das verhindert vor allem auch, dass Einrichtungen gefunden werden, qualifizierte Einrichtungen, die betreffenden Personen aufnehmen können. Weil die schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, also wenn wir als Einrichtung Gefahr laufen, dass ständig bei uns Pressevertreter vor der Tür sich befinden, dann möchten wir mit diesen Personen nichts zu tun haben.
Jörg Kinzig, Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht in Tübingen. Recht herzlichen Dank. Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Wie vorhin gehört, eine der Möglichkeiten zur Überwachung von aus dem Gefängnis Entlassenen ist die elektronische Fußfessel. Seit 10 Jahren im Test in Hessen, verhindert keine Straftaten, sagt Hessens Justizminister, also kein Allheilmittel. Was aber dann? Eine Hilfe vielleicht, sich an Auflagen zu halten, eine Hilfe gegen den Rückfall womöglich, Heike Borufka.
Das Plastikbändchen ist etwa 8 Zentimeter breit. Und es ist nicht zu sehen. Bilal hat es dezent unter seinem Strumpf versteckt. Es sendet regelmäßig ein Signal, das über die Empfangsbox an die Zentrale geht. Die ist in Offenbach. Dort sitzen die Bewährungshelfer vom Projekt Elektronische Fußfessel. Sie kümmern sich auch um Bilal. Kommt es zu Unregelmäßigkeiten, gibt's Ärger, denn dann wird Alarm ausgelöst. Bilal weiß das. Er hatte gegen Auflagen verstoßen und musste deshalb schon mal 10 Tage ins Gefängnis. Heute sagt er:
Besser frei zu sein als im Gefängnis. Ich habe halt Scheiße gemacht und ich stehe dazu. Und der Richter hat mir jetzt noch mal eine Chance gegeben und ich werde die Chance auch nutzen. Und ich bin froh, dass er mir halt noch eine Chance gegeben hat und dass ich halt jetzt frei sein kann.
Bilal ist zu 1 Jahr Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er 3 Raubüberfälle verübt hatte. Er meint:
Okay, wenn er bei der zweiten Chance wieder Scheiße macht, dann okay, dann kann man ihn reinstecken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt erstes Mal Gerichtsverhandlungen hatte, und dann könnte man schon noch eine Chance geben.
Bilal weiß, nachdem er 10 Tage Gefängnis gespürt hat, seine zweite Chance besser zu schätzen, vermutet Tobias Müller-Monning, Gefängnispfarrer der Justizvollzugsanstalt in Butzbach.
Wenn er nicht wüsste, dass es das Gefängnis gäbe, dann würde er diese Maßnahme auch nicht akzeptieren.
Hans-Dieter Amthor ist Bewährungshelfer. Seit 10 Jahren nun schon kümmert er sich um jene, bei denen der Richter das Tragen der elektronischen Fußfessel angeordnet hat. Er arbeitet mit den Verurteilten einen Wochenplan aus, an den sie sich halten müssen. Damit lernen sie eine verbindliche Struktur, sagt er.
Sie bekommen, und zwar teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben, ganz klare Verbindlichkeiten, die sie einzuhalten haben und machen dabei auch die Erfahrung, dass sie etwas bewältigen können, was sie vorher nicht bewältigt haben. Nämlich, dass man Abmachungen mit ihnen trifft, was sie machen sollen, also 5 Stunden am Tag mindestens einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen. Und sie merken auch, dass sie das tatsächlich können. Und das ist für viele eine ganz neue Erfahrung.
Auch für Bilal war das eine neue Erfahrung, sagt der 16-Jährige.
Also ich stehe immer so um 8 Uhr morgens auf. Um 9 Uhr bin ich halt schon unterwegs zur Arbeit auf der Baustelle. Halt bin ich arbeiten immer bis 3 Uhr. Und danach halt gehe ich nach Hause, ziehe mich um, gehe duschen, gehe ich ein bisschen mit Freunden raus. Und dann halt muss ich immer um 21 Uhr muss ich zu Hause sein.
Gefängnisseelsorger Müller-Monning sieht in der elektronischen Fußfessel aber noch Entwicklungschancen.
Ich wünschte mir, dass man das im Strafvollzug selber einsetzen könnte. Für Lockerungen, für die Möglichkeit, den Täter nicht zu entsozialisieren, sondern ihn in der Familie zu belassen.
Bilal wird sie noch eine Weile tragen müssen. 2 Jahre hat der Richter ihm mit auf den Weg gegeben, muss er sich bewähren. Er ist zuversichtlich, dass er das schafft. Im Knast, glaubt er, wäre der Weg in ein geregeltes Leben mit Arbeit nicht mehr so leicht gewesen.
Vielleicht eine Chance, die elektronische Fußfessel. Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe, Gutachter und Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie belasten sich mit der Verantwortung, einsitzende Straftäter zu beurteilen. Sie erstellen Gutachten und schlagen vor, was geschehen soll. Sie sind also mitverantwortlich, wenn jemand entlassen wird und doch wieder straffällig wird. Oder wenn jemand nicht entlassen wird und doch nie wieder straffällig geworden wäre. Ist das eigentlich eine schwere Last?
Es ist eine Last, aber ob sie nun besonders schwer ist oder inwieweit sie sich von anderen Lasten unterscheidet, die eben andere verantwortungsvolle Berufe haben, das ist für mich schwer zu entscheiden. Ich jedenfalls mache diese Aufgabe, auch wenn das vielleicht etwas komisch klingen dürfte, sehr gerne. Es ist eine Herausforderung und ich denke, dass ich oder ich hoffe, dass ich beitrage einerseits zur Sicherheit der Allgemeinheit, das ist ein ganz wesentliches, wichtiges Ziel, aber auch zur Resozialisation und zur Wahrnehmung von Rechten von Personen, die ihre Strafe verbüßt haben, die an sich gearbeitet haben und die nicht mehr gefährlich sind und von daher berechtigterweise entlassen werden.
Können Sie uns schildern, wie Sie vorgehen, vielleicht anhand eines Falles, den Sie uns schildern können?
Ja, also ich habe verschiedene Fälle in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart zu begutachten. Und ich mache es manchmal so, dass ich mir jemanden schon relativ früh anschaue. Es kommt natürlich darauf an, ob ich einen Auftrag bekomme. Ich hatte erst gestern ein Gespräch mit jemandem, den ich vor 4 Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Damals hatte er 10 Jahre verbüßt, einer insgesamt 11-jährigen Freiheitsstrafe. Anschließend war Sicherungsverwahrung angeordnet. Er saß ein wegen mehrfacher Vergewaltigungen. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, er war damals schon 2 Jahre in einer sozialtherapeutischen Einrichtung untergebracht. Ich hatte damals den Eindruck, er hat an sich gearbeitet, er hat verstanden, warum er damals straffällig geworden ist, er hat Therapien wahrgenommen, aber das Ganze war mir damals noch zu kopflastig, zu wenig in seinem Verhalten und in seinem Empfinden angekommen. Ich habe damals empfohlen, man möge diese Therapie fortsetzen. Nach 2 Jahren.
Also er hat schon das Richtige gedacht, aber sich noch nicht danach verhalten.
So könnte man es sagen.
Ja.
Nach 2 Jahren habe ich ihn wieder gesehen, hatte damals bei der ersten Begutachtung einige Empfehlungen gemacht, was man an zusätzlichen therapeutischen Maßnahmen denn durchführen sollte. Habe festgestellt, dann nach 2 Jahren, das hat gegriffen, das wurde gemacht, hatte einen etwas besseren Eindruck und habe damals dann empfohlen, man möge ihn in vollzugsöffnende Maßnahmen, sogar in der Lockerungen bringen. Das heißt, dass er zunächst in Begleitung von Aufsichtspersonen in Freiheit gehen darf und dass er später dann auch in Außenarbeit gehen kann, als Freigänger arbeiten kann. Und nun hatte ich ihn zum 3. Mal gesehen innerhalb von 4 Jahren und mein Eindruck war, dass sich diese Lockerungsmaßnahmen, diese schrittweise Überleitung in die Freiheit inzwischen so bewährt haben, dass man wahrscheinlich schon damit rechnen kann, dass er demnächst entlassen wird, wobei diese Entlassung auch nicht eine völlige Freiheit ist. Es ist ja immer nur eine Entlassung zur Bewährung. Er ist mittlerweile 3 Jahre in der Sicherungsverwahrung. Das heißt, er bekommt auch dann wieder Weisungen, Auflagen, was er tun und was er lassen darf. Er bekommt einen Bewährungshelfer und sollte er dagegen verstoßen, dann droht natürlich sehr schnell die Rücknahme dieser Aussetzung der Sicherungsverwahrung, also sozusagen ein weiteres Glied, eine weitere Maßnahme, um hier die Sicherheit zu gewährleisten.
Das
und ich hoffe, dass ich in diesem Fall hier richtig liege.
Klar, das hoffen wir alle. Ist es jetzt ein positiver Fall von wenigen oder ist das die meisten, sind das die meisten Fälle? Oder andersrum gefragt, gibt es auch Fälle, wo Sie eine Entlassung ablehnen würden, wo Sie sagen, nein, das geht hier nicht, der bleibt immer gefährlich?
Die gibt es. Ich würde sagen, das ist bei mir etwa so halbe halbe, wobei ich zunehmend schwierigere Fälle bekomme, sodass ich dieses Zahlenverhältnis vielleicht in Zukunft.
Also liegt daran, zu welchen Fällen Sie gerufen werden.
Ja, genau. Ja. Denn ich dränge mich ja nicht von mir aus auf, sondern ich bekomme von den Gerichten und von den Vorzugsanstalten Gutachtenaufträge und da sieht es so aus, dass in den letzten Jahren man mir zunehmend kompliziertere Fälle gibt. Aber in der Vergangenheit war das etwa so, dass mich bei der Hälfte der Fälle sagen könnte, die Prognose ist eher günstig oder schon so günstig, dass man zumindest an Lockerungen denken kann. Und bei der anderen Hälfte, ich sagen musste, nein, da fehlt mir noch etwas an Tataufarbeitung, da ist zu viel im Kopf oder hier arbeitet jemand gar nicht an sich. Da kann ich nicht empfehlen, jemanden freizulassen.
Und was nun in einem Fall, den Sie für weiterhin gefährlich halten, wo jemand nicht an sich gearbeitet hat, wo Sie denken, der müsste eigentlich in Sicherungsverwahrung bleiben und die ist dann trotzdem zu Ende, wenn dann dennoch freigelassen werden muss?
Ja, nun solche Fälle gibt es natürlich auch, weil es ist ja nicht nur eine gutachterliche Empfehlung oder eine Gefährlichkeitseinschätzung, sondern es sind auch rechtliche Gründe, die dann jemanden daran hindern oder ein Gericht daran hindern, hier zum Beispiel nachträglich Sicherungsverwahrung anzuordnen. Solche Fälle hatte ich auch erst neulich einen Fall, wo jemand nach 12 Jahren, der saß ja auch ein wegen mehrfacher intensiver Vergewaltigung seiner eigenen Tochter, schließlich entlassen werden musste, obwohl meine und auch die eines psychiatrischen Kollegen prognostische Einschätzung ungünstig war. Aber es gab eben keinen rechtlichen Grund, dieses Instrument der nachträglichen Sicherungsverwahrung in diesem Falle zu verwenden, weil es keine neuen Tatsachen gab. Nämlich die Gefährlichkeit entstand nicht oder die Einschätzung der Gefährlichkeit entstand nicht an Informationen, die man vorher nicht gehabt hätte, sondern die war gewissermaßen eine Fortsetzung der negativen Beurteilung, die schon bei dem Gericht, bei dem erkennenden Gericht, bei der damaligen Verurteilung vor 12 Jahren vorhanden war und insofern nichts Neues. Und weil damals das Gericht nicht gesagt hatte, der muss anschließend in Sicherungsverwahrung gehen, war das jetzt eben auch nicht möglich. Das ist bedauerlich, das ist ärgerlich, das ist problematisch, aber da ist sozusagen eine rechtliche Schranke gewesen.
Und über die reden wir noch in dieser Sendung. Recht herzlichen Dank, Professor Rudolf Eck, Kriminalpsychologe und Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Wegsperren für immer, wir und die Täter, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit unserem letzten Ausschnitt aus Nathaniel Hawthorns Der scharlachrote Buchstabe.
Hester Prim floh nicht. An der äußersten Häusergrenze der Stadt, innerhalb der Halbinsel, doch nicht in enger Nachbarschaft mit einer anderen Wohnung, lag eine kleine, strohgedeckte Hütte. Sie war von einem früheren Siedler gebaut und dann verlassen worden, weil der Boden ringsumher zu unfruchtbar zum Bebauen war und sie bei ihrer verhältnismäßig abgelegenen Lage sich außerhalb des Kreises geselligen Umgangs befand. Die Hütte lag am Strande und schaute über eine kleine Bucht der See nach den bewaldeten Hügeln gegen Westen. Eine Gruppe verkrüppelter Bäume, denn nur solche wuchsen auf der Halbinsel, entzogen die Hütte nicht ganz den Blicken, sondern schienen anzudeuten, dass hier etwas war, was sich gern verborgen hätte oder wenigstens verbergen sollte. In dieser kleinen, einsamen Behausung richtete sich Hester mit den spärlichen Mitteln, die sie besaß, und mit Erlaubnis des Magistrats, der sie noch überwachte, mit ihrem Kinde ein. Doch sogleich fiel ein geheimnisvoller Schatten des Argwohns über die Stätte. Kinder, die noch zu jung waren, um zu begreifen, warum diese Frau aus dem Kreis menschlicher Barmherzigkeit ausgeschlossen war, schlichen nahe genug heran, um sehen zu können, wie sie am Fenster fleißig nähte, in der Tür stand oder in ihrem Gärtchen arbeitete, den Pfad daherkam, der stadtwärts führte, und wenn sie dann den roten Buchstaben auf ihrer Brust bemerkten, pflegten sie in ansteckender, seltsamer Furcht davonzulaufen.
Was Nathaniel Hawthorne aus dem 17. Jahrhundert berichtet, das öffentliche Kennzeichen von vermeintlichen Tätern, das ist in der heutigen USA kein scharlachroter Buchstabe mehr, es findet im Internet statt. Dort kann man nachschauen, wo die Entlassenen wohnen, die entlassenen Sexualstraftäter in diesem Fall, Sabine Müller.
The court is saying what? That sex offenders have rights too?
Das hier ist ein konservativer Fernsehmoderator, der ein Gerichtsurteil zum Thema Persönlichkeitsrechte kommentiert. Ungläubig fragt er in die Kamera: Das Gericht sagt also, dass Sexualstraftäter auch Rechte haben? Damit spricht er aus, was viele Amerikaner denken, dass nämlich ein Verbrecher, besonders ein Sexualverbrecher, mit der Tat jedes Recht auf den Schutz der Persönlichkeit verwirkt hat. Detaillierte Informationen über Sexualstraftäter zu bekommen, ist in den USA kinderleicht. Es gibt sogar eine offizielle Webseite des Justizministeriums und Dutzende andere Seiten, auf denen man an Informationen kommen kann. Sie funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Sie geben einfach Straße, Stadt und Postleitzahl ein, erklärt der Mann im Internetforum. Dann können Sie auf der Karte auf die Ergebnisse klicken und kriegen mehr Details wie Name, Wohnort und Bild des Verbrechers in Ihrer Umgebung. Diese Informationen sind leicht zugänglich, weil sich in den USA alle Sexualstraftäter, die aus der Haft entlassen werden, bei den Behörden registrieren lassen müssen und ihre persönlichen Daten veröffentlicht werden. Das ist seit Mitte der 90er Jahre so, seit es Megan's Law gibt, benannt nach der 7-jährigen Megan Kanker aus New Jersey, die 1994 von einem vorbestraften Sexualverbrecher, der in der Nachbarschaft wohnte, missbraucht und ermordet wurde. Mittlerweile ist der Name Megan's Law zum Synonym für eine ganze Reihe von Gesetzen geworden, die es den Behörden vorschreiben, Informationen über verurteilte Sexualstraftäter öffentlich zugänglich zu machen. Die einzelnen Bundesstaaten entscheiden, welche Informationen wie veröffentlicht werden. Meist sind es Name, Adresse und Bild des Straftäters sowie die Dauer seines Gefängnisaufenthalts und die genaue Art des Verbrechens. Die Informationen werden meist ins Internet gestellt, manchmal aber auch in Zeitungen oder per Flugblatt verbreitet. In manchen Staaten gilt die Registrierungspflicht nur für Sexualstraftäter, deren Opfer minderjährig waren, in anderen für alle Sexualverbrecher. Wir müssen wissen, wo sie sind, sagt Detective David Burke aus Texas, damit sie nicht wieder zuschlagen. Straftäter, die sich nicht registrieren lassen, werden aktiv gesucht, auch mit Hilfe der Medien.
This week's sex offender on the run.
Ein Fernsehsender in Texas hat tatsächlich eine Rubrik in den Nachrichten, die den flüchtigen Sexualverbrecher der Woche sucht. Dabei geht es dann um die richtig schlimmen Verbrecher, aber auf den typischen Internet-Informationsseiten findet sich unter der Rubrik Sexualstraftäter nicht nur der Mann, der sich an mehreren kleinen Mädchen vergangen hat, sondern auch der 19-Jährige, der Sex mit seiner 15-jährigen Freundin hatte. Auch er taucht als rotes Kästchen oder kleine rote Figur auf den einschlägigen Suchwebseiten auf. Bürgerrechtler warnen vor den Folgen, wenn Menschen lebenslang an den Pranger gestellt werden, ein Verbrechen nie wieder loswerden. Laut US-Studien werden 50% aller registrierten Straftäter schikaniert. Es ist auch schon mehrfach passiert, dass aus der Haft entlassene Verbrecher in ihren Häusern erschossen wurden. Die Täter hatten alle nötigen Informationen aus dem Internet.
Sabine Müller aus Washington. Peter Alexis Albrecht, Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Frankfurter Goethe-Universität und Autor des Buches »Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft«. Guten Tag.
Tag.
Unser Recht geht davon aus, dass man nur einmal für ein und dieselbe Tat verurteilt werden kann und kein Richter dann später noch einmal etwas nachreichen darf. Die nachträgliche Sicherungsverwahrung widerspricht diesem Prinzip eigentlich auch grundsätzlich, oder?
Das ist nicht nur grundsätzlich, sondern prinzipiell. Das ist übrigens auch in Amerika so seltsam, was da alles gibt.
Das heißt, wir dürften sie gar nicht haben und wir müssten dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof recht dankbar sein, dass er sie kassiert hat.
Ja, dankbar ist so eine Sache. Man ist eigentlich beschämt als Strafrechtler, dass die deutsche Justiz und mit ihr die deutsche Bundesregierung nicht von sich aus auf diesen kleinen, mickrigen Gedanken gekommen ist, dass es keine rückwirkende Anmaßung des Gesetzgebers gibt. Das ist eher schämend als dankenswert.
Aber Herr Professor Albrecht, es gab ja auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu und das hat einfach, ich sage jetzt mal einfach, es hat sich sicher nicht einfach gemacht, aber es hat einfach festgestellt, es handle sich hier gar nicht um eine Strafe, sondern um Prävention. Der Menschenrechtsgerichtshof hat das nun ganz anders gesehen.
Das ist auch völlig richtig, wie es der Menschenrechtsgerichtshof sieht. Es ist ein Etikettenschwindel. Das, was hier an Sicherungsverwahrung vollstreckt wird, ist nichts anderes als Freiheitsstrafe. Es ist nur das Etikett ein anderes. Und da haben sich die Straßburger Richter eben nicht von beeindrucken lassen. Leider haben 5 von den 8 Richter des Bundesverfassungsgerichts das nicht so gesehen. 3 Richter haben mit ganz beachtlichen Gründen sich gegen diese Entscheidung gewandt. Und das macht so ein bisschen Hoffnung. Mhm. Also absehbar war das für jeden Kundigen, dass das daneben geht. Schlimm ist nur, dass es mit solchem Ungemach für die Bundesrepublik Deutschland enden muss. Denn eigentlich haben wir allen Grund, aus unserer eigenen Geschichte zu lernen, dass so etwas, wie es im Dritten Reich nun gang und gäbe war, von Deutschland aus nie wieder passiert. Und wenn dann so ein Umstand uns von Europa aus entgegengehalten wird, dann ist es wirklich beschämenswert.
Weil Sie das eben angesprochen haben, ist die Sicherungsverwahrung nicht ein Erbe aus der Nazizeit?
Ja, das ist sie ohnehin. Was aber nicht heißen soll, dass man nicht vor gefährlichen Menschen gesichert werden soll. Das muss man immer ganz klar auseinanderhalten. Was man aber hingegen nicht sollte, ist, rückwirkend Leute zu einer weiteren Unterbringung im Gefängnis heranzuziehen und das als Sicherungsmaßregel zu bezeichnen. Das ist ganz klar rechtsstaatswidrig und nicht nur rechtsstaatswidrig, sondern menschenrechtswidrig und widerspricht der Würde des Menschen. Denn wenn ich eine Straftat begangen habe, dann bin ich, und das ist seit Jahrhunderten so üblich, deswegen bestraft worden. Aber ein zweites Mal bestraft zu werden, ist eben menschenrechtswidrig, das ist reine Willkür und von der sollten wir uns eigentlich freimachen in einem Rechtsstaat.
Bis hierhin hätte die Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger wahrscheinlich Ihnen zugestimmt und genickt. Jetzt kommt sie mit dem Vorschlag für die Reform der Sicherungsverwahrung, die ja ganz offenbar notwendig ist. Es könne Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt schon im Urteil ausgesprochen werden. Das heißt, der Richter würde dann sagen, und wenn du dann dich nicht gebessert hast, dann kann die Sicherungsverwahrung noch nachkommen. Ist das eine Krücke, mit der es wirklich gehen würde?
Also mir tun diese Politiker leid, nicht? Die jeden Tag irgendeine neue Ente setzen, damit sie wieder gewählt werden. Ein jeder, der ein wenig Ahnung vom Strafvollzug hat, weiß, dass dort überhaupt niemand gebessert wird. Wenn man in eine Jauchegrube fällt, dann kann man nicht hinterher daraus Trinkwasser schöpfen. Das ist nun mal so klar wie Kloßbrühe. Und im Strafvollzug ist auch noch nie jemand besser geworden. Das sind Dinge, die im Menschen vielleicht wirken, aber durch den Staat wird niemand besser. Und nun zu behaupten, der Richter könne anordnen, man warte mal ab und wartet eine Besserung ab, da kann ich nur drauf kontern, niemand im Strafvollzug ist überhaupt in der Lage zu beurteilen und zu beobachten, ob jemand besser oder schlechter wird. Was Menschen im Vollzug an Verhalten zeigen, ist normales Abwehrverhalten und insofern ist dieses untauglich für weitere Experimente. Wenn ein Richter bei der Verurteilung meint, jemand ist gefährlich, dann kann er die Sicherungsverwahrung verhängen, wenn er entsprechende Gutachten beibringt und dann soll er es auch. Aber dieses Eiertanzen, Vorbehalten oder nachträglich oder ich weiß noch nicht, das gehört nicht ins Strafrecht. Das können die Leute im Sozialrecht machen oder bei sich in ihren Parteien, aber nicht im Recht, was uns alle angeht.
Könnte es auch eine lebenslange Sicherungsverwahrung geben, wenn der Richter dieses im Urteil so will?
Die Sicherungsverwahrung ist auf lebenslang angelegt, weil sie dauerhaft durch Gutachter angeblich überprüft wird, ja, und man nur durch Gutachter wieder rauskommt. Insofern ist Sicherungsverwahrung lebenslänglich, aber genauso ist lebenslänglich. Die mehr, dass jeder nach 15 Jahren rauskommt, ist eben auch grottenfalsch. Es gibt viele Leute, die wegen Gefährlichkeit über 30 Jahre einsitzen und noch länger und man wartet, bis sie ganz alt sind. Also die Erregung und Angst, dass es keine Instrumente gibt im Strafrecht, die Bevölkerung vor gefährlichen Leuten zu schützen, ist völlig vergebens. Man sollte sich an wichtigeren Dingen orientieren und sich überlegen, was wir mit den Menschen im Strafvollzug machen, damit sie hinterher nicht wie ein Torpedo auf Füßen durch die Gegend rollen. Das wäre das Thema der Woche, des Monats und des Jahres und nicht diese blöde Diskussion um Sicherungsverwahrung.
Peter Alexis Albrecht, Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Frankfurter Universität und Autor des Buches »Der Weg in die Sicherheitsgesellschaft«. Recht herzlichen Dank. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, den müssen Sie aber ohne uns verbringen. Den Tag gibt es hier wieder am Montag. In der Zwischenzeit können Sie uns natürlich nachhören im Netz unter www.hr2kultur.de. Dort gibt es auch unseren Newsletter, können Sie bestellen, damit Sie immer wissen, was wir tun. Das Team vom Tag sagt danke, dass wir in dieser Woche in Ihrem Radio zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Barbara Henke, Tanja Küchle, Rainer Weber. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist eine Stunde lang.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.